Die Sonne schob sich so langsam hinter den Bergen hervor und tauchte alles in so ein wunderbar warm, rotes, klares Licht. Da wirklich alleine zu sein, das ganz alleine genießen zu können, diesen Moment so intensiv spüren zu können, allein dafür hat sich das schon gelohnt, ins Allgäu zu reisen.
Und dann habe ich mir so gedacht, so ein richtiger Naturschützer, wieso will der denn keinen Nationalpark? Und da habe ich erst so begriffen, okay, es hat schon Sinn, der Mensch ist einfach Teil von dem Ganzen und muss sich nicht immer aussperren.
Ein Tag in der Natur, was ist denn da wichtig, wenn wir jetzt nicht mit einem Jeep, der vollgepackt ist, los wollen, sondern die Grundbedürfnisse eben. Oft sind dann die Leute schon stolz, wenn sie für 2 Stunden das Handy nicht benutzt haben oder nicht draufgeschaut haben, weil sie eben positiv abgelenkt waren. Und allein diese Kleinigkeiten finde ich nach wie vor einfach geil, das zu sehen.
Und dann klar, wenn man das Privileg hat, so wie hier, dass man sich lauter schöne Plätze suchen kann, dann sucht man sich natürlich auch die schönen Plätze. Aber es geht genauso gut an Plätzen, die jetzt andere Menschen vielleicht nicht so als Priorität 1 sich wählen würden.
Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und nehme euch heute mit ins Allgäu. Auf ein kleines Abenteuer, auf mehrere kleine Abenteuer. Wir werden uns heute mal ansehen, was das da eigentlich für eine Landschaft ist im Allgäu, warum es sich so sehr lohnt, dahin zu reisen. Und wir werden ein paar Menschen treffen, die von dort kommen, die dort leben und von denen wir auch noch mal einiges mitnehmen können. Denn es geht heute nicht nur um diese Region, es geht auch um das Abenteuererleben an sich. Wir bekommen heute unter anderem eine ganz konkrete Idee für eine Herausforderung, wenn wir an einem Feuer sitzen. Wir erfahren, was der Schuhblattler mit der Balz der Auerhähne zu tun hat. Wir lernen, dass die stillen Momente in der Natur oft nur ein Zwischenschritt sind zu wahrer Ruhe und Gelassenheit. Und wir sehen die Sonne aufgehen heute auf eine ganz besondere Art und Weise vor unserem inneren Auge. Wenn mir das gelingt, euch das zu beschreiben, wie ich das vor Ort erlebt habe. Ich bin erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt von diesem kleinen Ausflug ins Allgäu, war auch nur 3 Tage vor Ort, aber die waren so voll, dass sich das viel, viel länger angefühlt hat. Und ich bin noch ganz erfüllt von dem, was ich dort erlebt habe, von den Menschen, die ich dort getroffen habe, von dieser ganzen Atmosphäre in der Region. Ich will euch kurz erzählen, wie das überhaupt kam, dass ich aufgebrochen bin ins Allgäu. Und zwar habe ich eine Einladung bekommen zum Allgäuer Literaturfestival für eine Lesung, einen Vortrag. Und die fand statt, um das vorwegzunehmen, am vergangenen Freitag in Oberstaufen. Da kam also eine Einladung von Oberstaufen Tourismus für diese Lesung. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt von Hamburg nach Oberstaufen, also ins Allgäu reise, dann ist das eine ganze Ecke und dann wäre das blöd, dafür eine Lesung, für einen Vortrag nur aufzulaufen und dann direkt wieder zurückzureisen. Also habe ich den Hörer in die Hand genommen, habe telefoniert mit Oberstaufen Tourismus und wir haben uns überlegt, dass wir da doch eine bisschen größere Partnerschaft draus machen und dass ich einfach 2-3 Tage nochmal länger vor Ort bin, um mich ein bisschen umzuschauen, um was zu erleben und dann auch im Rahmen einer Podcast-Folge davon zu erzählen. Diese Podcast-Folge wurde also mit Unterstützung von Oberstaufen Tourismus produziert. Das nur für die Transparenz. Das war der Grund, der Anlass, warum ich dorthin gereist bin. Ich kenne das Allgäu, aber auch war letztes Jahr um die gleiche Zeit auch im Allgäu unterwegs, ein paar Kilometer weiter, also ein Tal weiter, und bin sehr gerne aufgebrochen und habe mich unglaublich gefreut auf das, was mich dort erwartet. Anreise mit dem Zug Lange Anreise von Hamburg natürlich, aber eine gute Verbindung. Mit dem ICE von Hamburg direkt nach München, dort einmal umsteigen in den Regionalzug, der dann direkt bis Oberstaufen im Allgäu fährt. Mit dem Auto dauert das auch eine ganze Ecke, sind über 800 Kilometer von meiner Haustür bis da unten. Da wäre ich mit Sicherheit auch 10 Stunden unterwegs gewesen und die waren es mit dem Zug auch. Zug kam pünktlich an, alle Anschlüsse bekommen und so landete ich am Mittwochabend gegen 6 Uhr ungefähr dort unten in Oberstaufen im Allgäu. Hab direkt einen Bus genommen vom Bahnhof, nachdem ich einen meiner beiden Rucksäcke, die ich dabei hatte, in ein Schließfach eingeschlossen habe. Denn ich wollte direkt hoch auf den Berg. Und der Berg, der Hausberg dort in Oberstaufen, ist der Hochgrat, der Hochgratgipfel. 1834 Meter hoch mit einem fantastischen Blick, so hatte ich das zumindest gehört. Also ein Rucksack mit dem Kram, den ich da oben nicht brauchen würde, eingeschlossen am Bahnhof, dann in den nächsten Bus gestiegen und mit dem direkt zur Talstation der Hochgratbahn gefahren. Dort in eine der traditionellen Gondeln gestiegen, die fast so einen Retro-Charakter haben, und bis nach oben zur Bergstation. Alles in allem hat das nicht mal eine Stunde gedauert, bis ich vom Bahnhof aus dann oben am Berg war. Die Bergbahn, also die Gondel, fährt nicht jeden Tag noch so lange. Es gibt aber Sonnenuntergangsfahrten. Also an bestimmten Tagen fährt die Gondel länger, damit es die Möglichkeit für die Menschen gibt, die nicht hochlaufen wollen oder können, dann trotzdem den Sonnenuntergang zu sehen, der wirklich was ganz Besonderes ist und im Anschluss noch wieder runterfahren können, wenn sie möchten. Ich bin oben dann erstmal rechts abgebogen zu der Hütte, in der ich übernachten wollte. Zum Staufnerhaus. Ja, an so Abenden mit Sonnenuntergangsfahrten der Gondel ist da oben tatsächlich eine Menge los. Viele Menschen haben dort noch gegessen, bevor es dann Richtung Sonnenuntergang ging oder sie wieder runtergefahren sind. Ich habe erstmal mein Zimmerchen gesucht, meinen Kram da abgestellt und mich dann aufgemacht nochmal oben zum Gipfel. Ungefähr 15 Minuten zu Fuß, weiter ist es gar nicht vom Staufnerhaus, und ja, wollte mir das mal anschauen da oben, ob der Blick wirklich das hält, was so erzählt wird. Und in der Tat ist es ein wahnsinniges Panorama von da oben, vom Hochgratgipfel, der übrigens Teil der Nagelfluhkette ist, auf die wir später nochmal kommen. Von dort oben ist der Bodensee zu sehen und wirklich fast der komplette See in seiner ganzen Breite, natürlich je nachdem, wie die Sicht ist, aber die Sicht war ganz gut an dem Abend. Auf der anderen Seite heben sich die Alpen empor mit den schneebedeckten Gipfeln. Der Hochvogel ist zu sehen, ganz markanter Berg. Im Übrigen werde ich im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, wie immer nochmal weiterführende Links reinpacken. Und diese Woche werden das natürlich ein paar Tipps zum Allgäu sein, aber unter anderem auch ein, zwei Apps, mit denen ihr Berggipfel erkennen und zuordnen könnt, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid. Der Hochvogel, den habe ich aber tatsächlich auch so erkannt, weil der fast wie das Matterhorn so wunderbar aufragt und sehr, sehr gut zu erkennen ist in dieser Bergkette. Wenn die Sicht richtig gut ist, ist sogar die Zugspitze zu erkennen, und es ist also wirklich ein 360-Grad-Panorama, das ja seinesgleichen sucht. Ich glaube, das lässt sich so sagen. Die Sonne sank dann nach und nach. Der Himmel färbte sich nach und nach immer röter. Und auch wenn das nicht der allerspektakulärste Sonnenuntergang war, den ich je gesehen habe, war das wirklich beeindruckend. Es waren eine Menge Leute oben am Gipfel, aber es war auch nicht total überlaufen. Vielleicht 20 Leute, die da vor allem dann natürlich ihre Fotos gemacht haben, aber auch diesen Moment genossen haben, manchmal noch was gegessen haben, auch unterwegs unterwegs waren, den Tag über wandern waren und offensichtlich diesen Tag gebührend haben ausklingen lassen. Als die Sonne sich verabschiedet hatte, bin ich zurück zur Hütte, zum Staufner Haus, habe noch kurz mit Jo gequatscht, dem Hüttenwirt, ganz netter, junger Typ auch, der zusammen mit Luisa, seiner Partnerin, nicht seiner Lebenspartnerin, aber seiner Hüttenwirtpartnerin sozusagen, der Hüttenwirtin, da diese Hütte bewirtschaftet und da auch einen jungen Spirit irgendwie reinbringt. Ich habe mir den Wecker gestellt auf 4.20 Uhr für den nächsten Tag. Als ich reinkam in mein Zimmer, es waren drei Bettzimmer, was der Jo mir da zugeteilt hatte, da haben die beiden anderen, die auch noch in dem Zimmer waren, schon drin geschlafen. Das heißt, sie waren sehr früh dann schon im Bett. Ich habe mich gefragt, ob die vielleicht dann richtig früh aufbrechen am nächsten Morgen und einfach vorschlafen wollen. Aber das war gar nicht der Fall, denn als ich um 4.20 Uhr dann am nächsten Morgen meinen Wecker nicht klingeln hörte, sondern ihn vibrieren spürte. Ich stelle dann immer nur auf Vibration. Habe ich gesehen, oh, die pennen noch. Stehst du mal auf, dann bist du hier der Erste, der rauskommt aus der Hütte. Und so war es auch. Um 4.45 Uhr habe ich die Hütte verlassen als allererster und bin dann nochmal die 15 Minuten hoch zum Hochgratgipfel, um die Sonne aufgehen zu sehen. Und nachdem der Sonnenuntergang da oben schon so beeindruckend war, war der Sonnenaufgang nochmal viel, viel grandioser. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass ich komplett alleine war. Ich habe das schon so oft gesagt, der Sonnenaufgang, gerade im Sommer, hat für mich nochmal eine ganz andere Magie als der Sonnenuntergang, weil beim Sonnenaufgang immer etwas beginnt und beim Sonnenuntergang gefühlt ja etwas endet, der Tag, weil es einfach so früh ist, weil die meisten Menschen dann noch in ihren Betten liegen und du aber schon unterwegs bist und dieses Schauspiel dann miterlebst. Die Sonne ging natürlich auf der gegenüberliegenden Seite auf, wo sie untergegangen war, also nicht hinter dem Bodensee. Beim Sonnenuntergang sinkt die Sonne so in den Horizont hinterm Bodensee und wenn sie aufgeht, dann geht sie eher über dieser Nagelflugkette, also der Bergkette, zu der auch der Hochgratgipfel gehört, auf. Erst färbte sich der Himmel nur so leicht rosa und warf schon so ein Dämmerungslicht auch auf die Alpen, die schneebedeckten Berge, rechter Hand, als ich Richtung Sonnenaufgang geguckt habe. Und dann irgendwann kam wirklich dieser Ball hervor. Die Sonne schob sich so langsam hinter den Bergen hervor und tauchte alles in so ein wunderbar warm, rotes, klares Licht. Das war ganz, ganz faszinierend. Ich packe euch mal ein, zwei Fotos auch noch auf meinen Instagram-Account, damit ihr ein bisschen einen optischen Eindruck davon bekommt auch. Und da wirklich alleine zu sein, das ganz alleine genießen zu können, diesen Moment so intensiv spüren zu können, allein dafür hat sich das schon gelohnt, ins Allgäu zu reisen. Ich bin dann, als die Sonne da war, weiter gewandert und zwar entlang dieser Nagelflugkette, dieser Bergkette. Da geht es immer auf und ab. Da gibt es einen Gratwanderweg, immer auf dem Grat oben sozusagen auf den Bergen. Es geht dann hoch und runter von einer Erhebung zur nächsten, also viel auf und ab. Und es sind etwa 15 Kilometer von der Bergstation der Bahn, mit der ich hochgefahren war, bis zu der nächsten Bergstation, wo dann wieder eine Bahn runterfährt, bei Immenstadt. Diese 15 Kilometer geht es immer auf diesem Grat entlang. Ungefähr 700 Höhenmeter hoch und 1000 Höhenmeter runter. Also da merkst du schon, dass du ein bisschen was getan hast am Ende des Tages. Es gibt immer Möglichkeiten, auch vorher abzubiegen und wieder runter ins Tal zu laufen oder zu einer der Alphütten, um einzukehren. Es sind auch verschiedene Wanderwege, auch Rundwege ausgewiesen. Es gibt einen Wanderweg, der luftige Grat wird der genannt. Der ist tatsächlich auch auf der nominierten Liste für Deutschlands Wanderweg des Jahres in diesem Jahr 2024. Ich bin aber einfach dem Grat gefolgt und die Nagelflugkette entlang. War die ersten drei Stunden wirklich komplett alleine. Der einzige, den ich getroffen habe und mit dem hatte ich mich verabredet, war ein Ranger. Markus, Markus Lausmann. Und mit dem wollte ich mich treffen, weil ich gedacht habe, ach, der kann mir noch ein bisschen was erzählen über diese Ecke hier. Der weiß, was hier die Gegebenheiten sind und worauf man hier achten muss, worauf ich achten muss, wenn ich hier unterwegs bin. Es gibt keine Raubtiere dort, die uns wirklich gefährlich werden könnten. Aber es gibt doch Tiere, auf die wir achten sollten, dass wir sie nicht stören.
Auerwild, Haselhühner, dann auch Schneehühner. Gerade jetzt ist gerade so die Zeit eigentlich vorbei. Jetzt gibt es noch bei den Birkhainen so ein paar Junggesellen, die noch niemanden abbekommen haben. Aber sonst haben die so eine große Arena bald, so die wirklich auf offenen Flächen. Man sagt, daher kommt auch der Schuhblattler, weißt du, weil die wirklich in dieser Arena-Balz, dann springen die da aufeinander zu, machen da ihre Geräusche, dann springen sie wieder voneinander weg und laufen da im Kreis. Also sieht total abgefahren aus. Und man sagt, so davon hat sich auch so ein bisschen dieser Schuhblattler so inspirieren lassen, wenn dann die Leute ja auch im Kreis springen, nenne ich es jetzt mal. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ansonsten, was ja auch sehr besonders ist, gerade bei der Nagelflugkette, ist der Apollo-Falter. Ist eine seltene Schmetterlingsart, der ganz besonders in seinen Ansprüchen ist. Wir sagen zudem auch, es ist ein richtiger Naturparkler, weil der auch ein Zeichen ist für die Alpwirtschaft, die hier betrieben wird. Also der Apollo-Falter, der braucht sehr sonnenbeschienene Flächen, also eher so auf diesen Südseiten. Dann braucht er aber auch noch diesen Nagelfluhfels, weil auf diesem Nagelfluhfels wächst dann eine Pflanze, der weiße Mauerpfeffer. Von diesem weißen Mauerpfeffer frisst er dann auch wirklich nur die ganz frischen, jungen Triebe obendrin. Also die Raupe frisst dann nur diese frischen, jungen Triebe obendrin. Und dieser weiße Mauerpfeffer darf auch wirklich nur nährstoffarm gewachsen sein. Also wirklich total speziell alles. Und der kommt dann auch nur dort vor, wo eben dann eine extensive Alpwirtschaft eben betrieben wird. Also da wird dann nicht gedüngt und so weiter. Genau, deswegen ist er so ein bisschen auch das Sinnbildtier. Und es ist dann, wenn er dann rauskommt, ein wunderschöner Falter. Man kann so ein bisschen sagen, so das Schneewittchen unter den Faltern, weil der eben sehr außen so sehr, sehr weiß ist. So schneeweiß, dann eben wie Ebenholz hat er dann so schwarze Konturen noch mit drin und dann eben so rot wie Blut, wirklich so Flecken. Also ist der rote Apollo-Falter. Es gibt auch noch einen schwarzen. Ein sehr, sehr schöner Falter, aber auf jeden Fall auch eine sehr gefährdete Art.
Markus ist als Ranger beim Naturpark Nagelflugkette angestellt. Und mich hat interessiert, was so ein Ranger eigentlich für Aufgaben hat, da oben in den Bergen.
Angenommen, wir stehen jetzt hier, da oben weiß ich, okay, da balzen die Birkhähne jetzt heute Morgen und jetzt kommen mir hier Leute entgegen, dann kläre ich dir halt auf und sag so, hey, das wäre jetzt echt super unschön für alle Beteiligten, wenn jetzt diese Balz gestört wird. Und dann sage ich halt lieber, guck mal hier, da können Sie da unten lang gehen, könntest du noch da über die Alp gehen und dann geht's da halt außen rum und stört dann eben nicht die Birkhähne bei der Balz. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Ansonsten auch, dass wir halt nicht immer überall präsent sein müssen, dann eben auch Schilder aufstellen, schauen, wie wird das angenommen, also auch gerade dieses, sagen wir, das Monitoring dahinter, also wird sowas angenommen, wenn wir irgendwo ein Schild hinstellen, so Achtung hier Balz oder Achtung Waldwildschongebiet. Das Schöne ist, im Großen und Ganzen kann man sagen, es funktioniert auch. Also die Leute nehmen das auch so an. Das ist ja hier ein Gebiet, was extrem touristisch geprägt ist. Und da braucht es einfach eine gewisse Lenkung. Einfach, weil ja auch nicht jeder sich tagtäglich damit auseinandersetzt. So, hey, die Wanderung, die ich jetzt heute mache, was genau ist da alles? So setze ich mich noch mit der Ökologie und sonst was alles auseinander. Und da sind wir, sage ich mal, ein bisschen Vermittler zwischen Mensch und Natur. Und auch, muss man auch sagen, zwischen Mensch und Mensch. Das gehört auch dazu, einfach weil es sehr viele Interessensgruppen gibt. Ja, auf manchen Wegen fühlt sich dann der Wanderer vielleicht gestört, wenn dann da der Mountainbiker gerade runterfährt. Und da sind wir einfach, sage ich mal, auch mit Ansprechpartner, dass man da irgendwie, dass jeder da auf das kommt, was man auch will. So hat ja auch alles seine Berechtigung.
Das war wirklich interessant, von Markus da so ein paar Einblicke zu bekommen. Und das kann übrigens jeder und jede, die Region besucht. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, auch Kurse zu besuchen, Veranstaltungen, die Ranger und Rangerinnen dort vor Ort durchführen und eben Einblicke geben. Das, was interessant ist, dort zu wissen. Markus hat mich noch ein Stück begleitet und wir sind gemeinsam auf den nächsten Berg noch gelaufen, hat mir erklärt, unter anderem, warum diese Bergkette eigentlich Nagelflugkette heißt. Das ist ja schon ein außergewöhnlicher Name. Das hat aber zu tun, und das wusste ich bis dato gar nicht, mit dem speziellen Gestein, was dort vorzufinden ist.
Der ist tatsächlich sehr besonders. Also das ist ein Konglomerat, also ein Verbundsgestein. Und hier die Nagelflugkette ist auch wirklich deutschlandweit der einzige Gebirgszug, der wirklich nur aus so einem Verbundsgestein besteht. Entstanden ist der dadurch dann, als sich die Eurasische Platte eben auf die Afrikanische zubewegt hatte und die gegeneinander gedrückt haben und sich die Alpen halt aufgefalten haben vor 30 Millionen Jahren, dann war es so, dass ja dann wenn es eben dann geregnet und gestürmt hat und so weiter, dann wurde ja ganz viel Schuttmaterial aus diesen aufgefalteten Bergen dann wieder runter ins Tiefland gespült. Und das sind sozusagen diese ganzen Steine, die man daran sieht. Also große Steine, wenn es halt mal irgendwie doller geregnet hat, kleinere, feinere, viele verschiedene Gesteinsarten, hat es alles hier in dieses Tiefland geschwemmt. Dadurch, dass ja ein Fluss meandriert und immer wieder seinen Verlauf wechselt, hat sich dann so ein Fächer gebildet, wo sich dann eben diese ganzen Steine abgelagert hatten und so die ganzen Sedimentgeschichten. Und das hat sich dann über Jahrmillionen, also vor 20 bis 28 Millionen Jahren, hat sich das dann alles so verdichtet und so zusammengedrückt, dass es eben jetzt wie so ein Beton quasi aussieht. Man nennt es auch Herrgottsbeton. Und durch die weitere Zusammenschiebung der Platten hat sich dann irgendwann diese ganze Molasse-Schicht, oder nicht Molasse mehr, das war dann eben dieses Sediment, diese ganze Schicht hat sich dann wieder nach oben gedrückt. Also kann man sich echt so vorstellen, dass es sich so nach oben einfach aufgestellt hat. Und wenn du dann hinten Richtung Hochgrat geschaut hast, da sieht man auch richtig diese Schichten. Da sieht man auch, da ist halt eben dazwischen dann immer so eine relativ weiche Mergelschicht und dann wieder Nagelfluh. Und dadurch, dass Mergel eben schneller ausgewaschen wird oder schneller verwittert, dadurch kommen dann diese Nagelfluhschichten eigentlich nochmal richtig schön so zum Vorschein. Und Nagelfluh heißt da eben auch, weil man, wenn man da nah hingeht oder wenn man den auch mal ein bisschen abschleift oder so, dann sieht man die kleinen Steinchen, die sehen dann halt wirklich aus, wie als hätte da jemand ganz viele Nägel noch reingehauen. Kommt tatsächlich auch von dem Schweizer Wort wie fließen, weil das Gestein sehr, ja, sehr, sehr weich ist und eben auch schnell verwittert. Und dann ziehen sich die Berge, die sind dann wirklich eher wie so Hügel. Also die gehen mehr so in die Länge und haben sehr, sehr sanfte Kuppen. Und wenn man dann ganz weit hinterschaut, mit dem hohen Ifen, das ist dann wieder Kalkgestein. Das ist Gottes Ackerplateau, ist auf jeden Fall auch mal noch ein Abenteuer wert, weil es auch super schön ist da hinten, ganz viele Höhlenstrukturen. Also total interessantes Gebiet.
Als wir auf dem nächsten Gipfel angekommen sind, hat Markus mich noch auf einen Tee eingeladen. Er hatte nämlich eine Thermoskanne Tee dabei. Das, sagt er, ist was ganz Wichtiges, wenn man auf der Nagelfluhkette gerade diese Gratwanderung macht, dass man immer genug zu trinken dabei hat, weil es eben zwischendrin, sofern man nicht absteigt oder ein Stück ins Tal wieder runterläuft, keine Möglichkeit hat, Wasser nachzufüllen. Ich hatte genug dabei, war aber froh, auch noch von ihm eine Tasse Tee zu bekommen. Und bei der Gelegenheit, als wir so unsere letzte gemeinsame Tasse Tee getrunken haben, bevor er dann wieder zurückgelaufen ist, hat er mich noch mal ein bisschen aufgeklärt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Nationalpark und einem Naturpark. Das ist ja vielen nicht immer ganz so klar, dass es da überhaupt Unterschiede gibt. Aber Naturpark ist eigentlich was ganz anderes als ein Nationalpark.
Also in erster Linie kann man sagen, ein Naturpark, da steht das Wort Konservierungsschutz im Vordergrund. Da geht es eben darum, dass man sagt, hey, wir haben hier eine ganz tolle Landschaft, eben bei uns jetzt hier diese Kulturlandschaft. Die hat eine super Artenvielfalt und so weiter und so fort. Und da sagt man einfach, okay, diesen Zustand wollen wir in dieser Richtung weiter behalten. Und im Naturpark selber, da ist es einfach wichtig, dass der Großteil des Parks eben eine Schutzgebietskategorie hat, eben zum Beispiel bei uns jetzt hier Nagelflugkette ist zum Beispiel ein Landschaftsschutzgebiet, wenn man dann eher so wieder in den Hochalpenraum reinkommt, eben Naturschutzgebiete, bei uns sind es wirklich nur noch ganz kleine Teile eben im Süden des Naturparks, also bei uns ist der Großteil eben Landschaftsschutzgebiet. Dadurch, dass wir halt sagen, wir wollen diese Kulturlandschaft erhalten, funktioniert ein Naturpark immer nur mit den Menschen, also deswegen arbeiten wir auch immer mit allen zusammen und das ist mir auch immer sehr wichtig zu betonen, dass alles, was wir hier so machen und schaffen, funktioniert auch nur über ein starkes Partnernetzwerk und über viele Leute, die auch an diesem Strang ziehen und sagen so, hey, wir wollen diese besondere Landschaft erhalten. Und im Kontrast dazu sagt man eben beim Nationalpark, das nennt sich Prozessschutz. Da geht es eher darum, man sagt, man hat hier dieses Gebiet. Da wollen wir jetzt gucken, wie entwickelt sich die Natur, wenn der Mensch sich daraus wieder zurückzieht. Ist ja dann in der Kernzone, wo der Mensch eben nicht mehr wirtschaftet, sondern wirklich einfach nur noch der Betrachter davon ist. Genau, und der Naturpark ist eben, da steht der Mensch mit im Fokus. Als ich eben selber noch im Nationalpark gearbeitet hatte, da waren für mich Naturparke immer irgendwie so ein, ja, es ist halt Tourismus. Fertig. Und dann habe ich mal, ich bin ehrenamtlich immer wieder mein Bergwaldprojekt. Da war ich mit einem unterwegs und der war wirklich ein wandelndes Lexikon. Das waren den Ammergauer Alpen. Und dann hat irgendjemand so von den Teilnehmern dort, hat dann ihn noch gefragt, so, ja, was sagst du denn dazu, wenn man hier auch einen Nationalpark machen würde? Und dann hat er gesagt, so, nee, findet er nicht gut. Und dann habe ich mir so gedacht, so, hä, so ein richtiger Naturschützer, wieso will der denn keinen Nationalpark? Und dann hat er das halt so erklärt, dass es ihm auch darum geht, dass man die Menschen da mitnimmt, dass das auch, dass es eben auch eine besondere Landschaft ist, dadurch, weil dort eben gewirtschaftet wird, auch halt extensiv und halt nicht großindustriell, sondern halt im kleinen Rahmen und damit eine besondere Landschaft entstanden ist. Und da habe ich erst so begriffen, okay, es hat schon Sinn, der Mensch ist einfach Teil von dem Ganzen und muss sich nicht immer aussperren. Es hat absolut seine Berechtigung, dass es auch Gebiete gibt, wo man mal sagt, hey, hier macht der Mensch mal nichts, es ist auch wichtig, dass es die gibt. Aber das ist ja nicht was für die Riesenfläche. Wir sind nun mal auch so viele Menschen. Im Großen und Ganzen sind Naturparke auch allein bayernweit schon unterschiedlich aufgebaut und deutschlandweit ja dann eh nochmal ganz anders, weil es ja Umweltschutz ja auch Ländersache ist.
Markus ging dann seiner Wege, musste los, weil er noch eine Weiterbildung hatte und ich war wieder allein und tatsächlich allein. Markus war ja der Erste gewesen, den ich gesehen hatte an diesem Tag und auch in der nächsten halben Stunde war da keiner. Dann kamen mir so die ersten Wanderer und Wanderinnen entgegen. Hab den Tag, diese Wanderung wirklich genossen, war gegen Mittag dann schon, weil ich so früh aufgebrochen war, in Immenstadt, bin in Immenstadt in den Zug gestiegen und wieder zurück nach Oberstaufen gefahren, wo ich ja mein Gepäck hatte im Schließfach, habe das rausgenommen, ein bisschen umgepackt, umsortiert, dann wieder das Schließfach verschlossen, weil ich wieder nicht alles mitnehmen wollte, denn es ging für mich jetzt nochmal darum, eine Unterkunft zu finden, eine Möglichkeit, meine Hängematte aufzuhängen. Das hatte ich mir vorgenommen. Ich wollte tatsächlich diese zweite Nacht unbedingt draußen verbringen. Jetzt wollte ich mich nicht unbedingt irgendwo in den Naturpark hängen, wo ich doch gerade mit Markus gesprochen hatte und nochmal sensibilisiert war, auch für die Tiere, die da unterwegs sind, und habe bei einem Pferdehof mal gefragt, etwas außerhalb des Ortes Oberstaufen. Und tatsächlich haben die mir die Möglichkeit gegeben, unter einem Unterstand, wo sonst die Pferde gewaschen werden, am Ende des Hofes meine Hängematte aufzuhängen. Es war nämlich Regen angesagt, auch für die Nacht. Ich hatte zwar mein Tarp, meine Regenplane dabei, aber brauchte die so am Ende gar nicht aufbauen und durfte dann da hängen, was wirklich ein Weltklasse-Spot war. Eine perfekte Möglichkeit, um die Nacht da zu verbringen. Super nette Besitzer dieses Hofes, die gesagt haben, komm, da ist eine Toilette, die kannst du auch gerne noch benutzen. Also es war wirklich perfekt. Ich werde jetzt hier gar nicht sagen, wie dieser Hof heißt, wo ich die Nacht in der Hängematte verbracht habe, weil das natürlich keine offizielle Möglichkeit ist. Aber, und auch das habe ich hier schon oft gesagt, wenn wir fragen, wenn wir mit den Leuten sprechen, ins Gespräch kommen, uns austauschen, dann ist oft viel mehr möglich, als wir uns das so vorstellen. Dann gibt es ganz oft nette Menschen, die sagen, pass auf, du darfst dir gerne hier die Hängematte aufbauen, du darfst vielleicht in den Wald da, das Waldstück, was uns gehört, da darfst du die gerne aufbauen. Das ist keine Garantie, ja, und kein Freifahrtschein, aber das mit den Leuten sprechen und das fragen, das wirkt oft wirklich Wunder. Es gibt in der Region aber auch eine offizielle Möglichkeit für eine Hängemattenübernachtung, und zwar auf einem Campingplatz, auf dem Campingplatz Aach. Da könnt ihr eine Hängemattenübernachtung ganz offiziell buchen. Da gibt es dann logischerweise die Möglichkeit, auch eine Hängematte aufzuspannen. Darüber hinaus gibt es natürlich viele, viele tolle Unterkünfte in der Region. Ich war am nächsten Tag dann auf einem Hof, dem Gewindehof, auch super nette Inhaber, die das Ding gerade komplett neu renoviert haben, 3 Chalets da reingebaut haben, nur mit naturbelassenem, unbehandeltem Holz, auch Pferde an dem Hof dran und ja, sehr luxuriös, sehr hochwertig, aber wirklich eine ganz wunderbare Möglichkeit auch, um unterzukommen. Ich war dann mit dem Sohn der Familie, mit dem Maxi war ich noch unterwegs, der hat mir die Buchegger Wasserfälle gezeigt, auch so ein Wahrzeichen da in der Ecke, sehr, sehr beeindruckende Wasserfälle. Wir haben zusammen eine 2-3 Stunden Wanderung gemacht, waren dann morgens um 10 tatsächlich auch alleine an diesen Wasserfällen, wo wohl oft sehr, sehr viel los ist, und da rauschte das Wasser nur so runter, weil viel Wasser in den Flüssen gerade war und viel Niederschlag auch gefallen war, und die waren wirklich beeindruckend, diese Wasserfälle. Dann noch weiter auf den nächsten Berg wieder gelaufen, runtergelaufen, eine ganz, ganz tolle Tour, eine tolle Runde gemacht, um dann wieder zurückzukehren auf den Hof seiner Eltern, wo ich noch wunderbar was zu essen bekommen habe und auch wieder viel erfahren habe über die Region und auch die Menschen, die in dieser Region leben und aktiv sind auf verschiedene Arten und Weisen. Am Nachmittag habe ich dann noch jemanden getroffen, den Simon Heidrich, ein sehr interessanter Typ, der ganz in der Nähe von Oberstaufen lebt und auch in der Nähe ein Waldstück hat, in dem er selbst der Natur näher kommt, aber auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, der Natur näher zu kommen und Dinge zu lernen, die wichtig sind, Fähigkeiten zu lernen, die wichtig sind, wenn wir uns in der Natur aufhalten.
Da war nichts außer so eine alte, halb verfallene Hütte. Und dann hat er gesagt, du, das wäre sein Angebot hier, kann ich mich mal austoben und schauen, ob das was wäre. Also ist sehr emotional bei mir, sage ich jetzt mal so, weil ich bis jetzt habe ich es überwiegend geschafft, das, was ich machen möchte, als Arbeit irgendwie zu machen. Ich sehe es immer so ein bisschen, ja, Abenteuer. Es geht nicht immer um Adrenalin, aber um Erlebnisse eben in irgendeiner Art und Weise. Und da versuche ich, mit den Leuten so ein bisschen über gewisse Hard Skills oft zu gehen, damit sie einfach mal so einen Anhaltspunkt haben. Auch jetzt gestern zum Beispiel war ich in Scheidegg im Skywalk Park. Das ist so ein Baumwipfelweg, wo die Leute halt einfach die Bäume mal von oben sehen. Und da habe ich auch mit Kindern und Erwachsenen am Feuer geschnitzt und die Feuertechniken mit Feuerstahl, Feuerstein. Und dann sind die sprichwörtlich ja Feuer und Flamme schon mal. Und wenn das Zundermaterial nicht ausgehen würde, würden die heute wahrscheinlich noch da sitzen und zinseln. Und das finde ich immer ganz schön, so bestimmte Aufhänger oder Themen aus dem Outdoor-Bereich zu nehmen und sagen, okay, jetzt also bei einem Tag in der Natur, was ist denn da wichtig, wenn wir jetzt nicht mit einem Jeep, der vollgepackt ist, los wollen, sondern die Grundbedürfnisse eben. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, hier geht es wahrscheinlich auch ähnlich. Oft sind dann die Leute schon stolz, wenn sie für 2 Stunden das Handy nicht benutzt haben oder nicht drauf geschaut haben, weil sie eben positiv abgelenkt waren. Und allein diese Kleinigkeiten finde ich nach wie vor einfach geil, das zu sehen. Ob das der Funke ist, der überspringt und wirklich zur Flamme wird oder was auch immer, sage ich jetzt einmal.
Feuer ist in der Tat ja immer faszinierend. Jetzt ist es oft schwierig, in der freien Natur Feuer zu machen und auch nicht angebracht, Feuer zu machen irgendwo im Wald. Aber Simon hat da diese Stelle, wo er es machen kann, wo er es guten Gewissens machen kann und auch machen darf. Und wenn wir mal so eine Stelle gefunden haben oder vielleicht auch einfach im Garten mal an einer Feuerschale sitzen und diese Faszination sich entfaltet, dann ja, was können wir dann da machen an dem Feuer? Wie finden wir vielleicht noch eine kleine Herausforderung am Feuer, die uns auch auf neue Skills vielleicht bringt? Und Simon hat da eine gefunden, eine entdeckt, die er auch weitergibt an die Menschen, mit denen er draußen unterwegs ist, nämlich das Töpfern oder das Erstellen von Keramikprodukten. Und das lässt sich tatsächlich selbst und alleine hinkriegen. Das ist nicht ganz so einfach, aber Simon gibt uns mal einen Einblick, wie das funktionieren kann.
Also der Lehm oder Ton, den man findet, wenn der sauber ist, also wenig Steine, Gräser oder irgendwas, dann hast du schon mal eine hohe Chance, dass wenig Luft drin ist, weil die zerreißt dann, oder? Dann musst du einfach eine gewisse Temperatur erreichen und die für eine Zeit halten, damit der Lehm ja umgewandelt wird. Also es ist möglich an einem Tag. Normal muss das ja ein paar Wochen trocknen und dann richtig heiß gemacht werden. Und ich habe es einmal geschafft mit so einem kleinen Schälchen an einem Tag. Das heißt, ich forme das erstmal, lass es ein bisschen Luft trocknen, mach dabei ein Feuer an. Bring das erstmal sachte zur Hitze, dass das sich aufwärmt. Weil wenn das zu schnell passiert, dann ist es wie bei Glas, dann platzt es. Das heißt, es steht erstmal für ein paar Stunden nah am Feuer, wird näher gebracht. Und dann wird es meistens, so habe ich mal kennengelernt beim Urtöpfern, also so wie sie es früher anscheinend gemacht haben, dass sie mit einer Muschel oder einem glatten Stein nochmal die Oberfläche polieren, dass die letzten Unebenheiten oder Luftbläschen rauskommen, dann ist es relativ glatt und dann hast du eine schöne, glatte Oberfläche, die dann, wenn das Feuer aus ist, reinkommt und dann machst du ein richtiges Feuer, dann ist die mittendrin und ist dann nochmal für ein paar Stunden. Und wenn du Glück hast, siehst du es irgendwo und wenn es so orangelich glüht, dann weißt du, es ist heiß genug, es klappt wahrscheinlich. Genau, und dann auskühlen lassen und schauen, ob es Wasser hält oder ob es durchläuft.
Ja, ich finde, das ist eine schöne Idee, was wir so am Feuer mal ausprobieren können. Das Feuer ist das eine, wenn wir jetzt mal auf die Grundbedürfnisse des Menschen gucken. Und das macht Simon auch immer wieder, wenn er mit Menschen rausgeht. Was sind die Grundbedürfnisse in einer Survival-Situation zum Beispiel? Feuer spendet Wärme und gibt uns die Möglichkeit, eben auch Essen zuzubereiten, Wasser abzukochen. Aber was ist da noch? Das Feuer auf der einen Seite, was müssen wir noch beachten, wofür müssen wir noch sorgen, wenn wir ja total zurückgeworfen sind auf das, was uns umgibt und wir sonst keine Hilfsmittel dabei haben.
Ich habe sie zum Beispiel so kennengelernt, die Outdoor-Themen Shelter, Water, Fire, Food zum Beispiel von der Reihenfolge, je nachdem wo du bist oder nach dem Wetter, aber Food ist bei mir immer dann gleich mal nach Shelter. ja, aber einfach ein bisschen die Kräuterkunde. Entweder nur mal mit Naturmaterialien sich so einen Unterschlupf zu bauen, kommt immer darauf an, was die Gruppe oder die Personen wollen. Wollen sie mehr so ein bisschen diesen Survival-Charakter, dann kann man es einfacher und wilder gestalten. Wenn es eher wirklich um das Erlebnis geht, dann klassisch wie jetzt du zum Beispiel mit Tarp oder anderen Planen. Weil ich finde ja, beim Schlafplatz ist ja der Platz an sich schon sehr entscheidend. Wo lege ich mich hin oder wo hänge ich die Hängematte auf, je nachdem. Denk auch immer an den Blick nach oben jetzt im Wald. Also einfach Safety. Sind irgendwelche alten Äste, die im Weg hängen oder schauen die Bäume, ist irgendwas abgebrochen oder könnte das bei bisschen Sturm vielleicht schon abknicken. Ja, bei uns ist ja viel am Hang. Wenn es regnet, kommt das Wasser zu mir, muss ich dann auch irgendwie was bauen oder doch mir einen anderen Platz suchen. Also einfach oben und unten passt das. Wilde Tiere gibt es bei uns jetzt nicht wirklich. Bär und Wolf ist jetzt am Kommen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich Acht geben muss. Ich weise oft noch so ein bisschen auf diese Tierpfade hin, dass man sich da jetzt nicht drauflegt. Da passiert einem selber nichts, aber für die Tiere ist ja irgendwie störend. Und der Wind grundsätzlich, wenn man mit Tarp schläft, dass man sich kein Segel aufbaut, wo der Wind voll reinbläst, sondern vielleicht ein bisschen windgeschützt oder auch nur sonnengeschützt. Also einfach gesagt, so der Schutz vor der Witterung und ob von oben oder unten was kommt.
Ohne viele Hilfsmittel, Tools, Ausrüstung klarzukommen in der Natur, das ist wirklich was, was wir lernen können und vielleicht auch wieder mehr lernen sollten, dass wir uns nicht so verlassen auf irgendwelche hochwertige Ausrüstung, die wir haben, aber die vielleicht dann auch nicht immer zur Verfügung steht, wenn es hart auf hart kommt. Simon ist jemand, der den Ausrüstungswahn durchaus skeptisch sieht.
Und es geht nicht immer um das Material. Es gibt natürlich schon gewisse Sachen, wie jetzt eine Regenjacke, die dicht ist, super. Aber meine Erfahrung ist so ein bisschen jetzt momentan, dass die Leute einfach auch viel, viel zu sehr aufs Material schauen. Der Athlet wollte jetzt schon fast sagen, weil es im Winter oft auch so ist, die Skifahrer. Aber jetzt im Sommer zum Beispiel das klassische Survival-Päckchen. Ah, da wird dann das neue Messer gekauft und dann die Schnur ausgetauscht und dann können sie nicht mal einen richtigen Knoten, jetzt böse gesagt. Ich sage, jetzt gehen wir noch einfach mal raus. Ich habe ja alles dabei, aber überlegen wir uns, was brauchst du jetzt? Was brauchen wir? Okay, wir haben Durst, wir brauchen Wasser. Cool, da ist ein Bach. Müssen wir es abkochen? Wollen wir es abkochen? Wie auch immer. Oder was wollen wir damit machen? Wollen wir es trinken? So fängt es zum Beispiel ja schon mal an. Ich sehe halt schon auch, wie die Leute unterwegs sind. Jetzt die Skitouren ist jetzt durch Corona voll der Hype. Die Leute können nicht wirklich Skifahren, aber haben teilweise 3.000 bis 4.000 Euro am Körper, laufen den Berg hoch mit Ski und fragen dann, wie sie denn runterkommen. Also jetzt ein bisschen mal, da ist ja schon noch Leidenschaft dabei, aber deswegen dieses Materialgeschädigte. Und vielleicht ist ja im Sommer auch so ein bisschen das, oder ich nehme es so ein bisschen wahr.
Simon hat ja erzählt, dass er da so einen Spot hat im Wald, wo er sich austoben kann und wo er mit Menschen auch hingehen kann. Er hat dort jetzt gerade noch was gebaut, eine Außenbadewanne, die er auch nutzen möchte, um ja dieses Draußenerlebnis nochmal ganzheitlicher zu gestalten und nochmal andere Möglichkeiten der Wahrnehmung auch zu schaffen und des Eintauchens in die Natur im wahrsten Sinne des Wortes.
Da geht es darum, Einzelpersonen, die ja wirklich Baustellen haben, das heißt jetzt Depression, Long-Covid, und da steht jetzt eine gusseiserne Badewanne, die ist eingemauert, darunter kannst du Feuer machen. Neben der Badewanne ist ein Auffangbecken von Quellwasser, Handpumpe dran, und dann kann man da eimerweise die Wanne füllen und du kannst mitten im Wald in einer heißen Badewanne liegen. Gleichzeitig will der Masseur oder der Körpertherapeut im Wald die Person dann besuchen und begleiten und nochmal körperlich mitmachen. Ich habe einfach gemerkt, das taugt mir wahnsinnig, Leuten ja nicht direkt zu helfen, aber in der Natur zu begleiten. Auch wenn man jetzt nicht Strecke macht, aber mit den Themen sich wieder ein bisschen auseinandersetzen zu können. Die Leute sind ja oft, sage ich mal, völlig überfordert oder hilflos, schauen sich YouTube-Videos an und ich brauche jetzt das Survival-Kit, dann kann ich in den Wald spazieren. Sondern, ja, ich nenne immer wieder die Grundbedürfnisse. Was brauchst du jetzt in dem Moment? Und dann versucht man halt sich darum ein bisschen zu bewegen und dann den Kreis zu erweitern.
Nach dem Gespräch mit Simon war ich wirklich angetan, wie viele Menschen es hier gibt, auch junge Menschen. Und ich hatte ja nur einige von ihnen jetzt getroffen, mit dem Ranger Markus, mit Simon eben selbst, mit dem Maxi, dem Sohn vom Gewindehof, dem Jo aus dem Staufnerhaus. Junge Menschen, die wirklich in der Region aktiv sind, die was tun für die Region und auch nochmal mit einem anderen Blick auf das Aktivsein in der Natur gucken, wo es nicht nur darum geht, wirklich eine Leistung zu erbringen und irgendwie möglichst schnell von A nach B zu rennen oder Berge zu besteigen, Gipfel zu erklimmen, zu erobern, sondern wirklich auch mit Herz und Leidenschaft unterwegs sind. Ich bin dann in den Ort Oberstaufenrhein, da war gerade ein Markt rund um die Kirche, also auch so ein bisschen Treiben, habe mir da eins der Gasthäuser rausgesucht, um was zu essen, saß draußen und habe dieses Treiben auf mich wirken lassen. Ich hatte, das könnt ihr euch vorstellen, ordentlich Hunger, weil ich viel unterwegs war in diesen Tagen. Aber als ich dann so fertig war und dann noch ein Käffchen getrunken habe und mich einfach umgesehen habe, musste ich denken, nochmal eine Empfehlung, die Simon mir gegeben hat. Und zwar hat Simon mir erzählt von einer Bekannten, die auch in Oberstaufen selbst lebt, auch von dort kommt, dort geboren ist in der Ecke, seit jeher auch schon aktiv ist in der Natur, aber nochmal eine andere Perspektive auch hat auf die Natur und das Aktivsein draußen. Silvia Mader. Silvia unterrichtet Yoga. Ich habe dann gesehen, als ich ihren Namen kurz gegoogelt habe, dass sie eine der Protagonisten der Achtsamkeitstage in Oberstaufen ist, die auch von Oberstaufen Tourismus organisiert und durchgeführt werden, wo es die Möglichkeit gibt, mehrere Tage oder auch einzelne Veranstaltungen, einzelne Tage sich rauszunehmen und da verschiedene Angebote eben mitzumachen, wo es um Yoga geht, um Meditation, um ein achtsames Wahrnehmen der Natur. Und da habe ich gedacht, die Silvia, die will ich jetzt nochmal treffen, habe mich aufgemacht, um sie zu besuchen. Sie war Gott sei Dank zu Hause und obwohl sie noch auf den Geburtstag ihres Vaters wollte, hat sie sich Zeit genommen, kurz mit mir zu quatschen. Und ich habe sofort gemerkt, die ist richtig tiefenentspannt, die Frau. Sie hat einen Tee gemacht, wir haben uns kurz hingesetzt und ich wollte von ihr wissen, ob sie immer schon diesen achtsamen Blick auf das draußen Aktivsein hatte oder ob sich das irgendwann geändert hat. Und wenn ja, warum sich das geändert hat und wie?
Also wenn ich jetzt so an meine Jugend denke, wir haben auch viel Sport gemacht. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern viele verschiedene Sportarten machen und so wurde es uns auch ermöglicht, viele verschiedene Sportarten auszuprobieren, ob das jetzt Skifahren war, Tennis, Reiten, Schwimmen. Und nachdem wir ja echt in so einer wunderschönen Umgebung wohnen dürfen, hat man hier fast alles vor der Haustür. So, ob du jetzt wandern gehen willst, Fahrrad fahren gehen willst, an den See möchtest, du hast ja alle Möglichkeiten. Ich war jetzt noch nie die so super, super ehrgeizig war. Ich fand es immer schön, wenn ich bei verschiedenen Veranstaltungen, sei es jetzt beim Wettkampf, beim Schwimmen oder beim Skifahren, vorne mit dabei war. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ich war nie die, die bis ganz an die Grenze gegangen ist. Also es war immer so ein, für welchen Preis. Und ich habe gemerkt, die letzten Jahre hat sich das nochmal verändert. Also wenn ich jetzt Dinge mache, achte ich noch mehr auf den Körper, wie ich Dinge mache. Schau mir selber dabei zu und es ist nicht mit so einem, wie soll ich sagen, Streben nach dem Ziel, sondern ich mache es einfach deshalb, weil es mir Freude macht. Es sieht von außen wahrscheinlich gar nicht so viel anders da aus wie vorher. Vielleicht einen entspannteren Atem, einen entspannteren Gesichtsausdruck und es ist jetzt auch so beim Laufen oder Fahrradfahren, ich schaue nicht mehr auf die Uhr und ich genieße mehr das Sein mit der Natur und das um mich rum. Diese Verbundenheit zu spüren, wenn man durch die Landschaft geht, egal ob durch den Wald oder am See entlang oder ob ich jetzt auch mitten im Ort in einem Café sitze. Also man nimmt sich einfach anders wahr. Manchmal ist die Bewegung nur ein, um dahin zu gelangen und dann irgendwo zu verweilen. Und ich liebe das einfach irgendwo in der Wiese zu liegen und dann in den Himmel zu schauen, den Wind zu spüren, die Sonne im Gesicht. Und das Vögelzwitschern oder jetzt heute den Wind und den Regen. Also manchmal eben, wie gerade gesagt, bleibe ich länger irgendwo und dann kann ich dann eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden einfach sitzen und sein. Und manchmal muss ich gar nicht dazu anhalten, weil dieses Wahrnehmen und dieses Verbundene da ist, indem du das, was du tust, eben mit der anderen Qualität tust und nicht so schnell von A nach B.
So, und wo ich schon mal mit einer Urallgäuerin zusammensaß, hat mich natürlich interessiert, ob es spezielle Orte gibt, an die sie besonders gerne geht.
Also es gibt durchaus Orte und die müssen jetzt gar nicht irgendwie was Besonderes sein, wie irgendwie am Wasserfall oder auf dem Berggipfel. Es kann sein, wenn ich da eine Runde laufe oder radeln gehe, manchmal gehe ich hier so über Sinzwang hoch und gehe über Berg und dann da so hinten entlang, dass ich einfach da oben irgendwo am Waldrand an der Wiese anhalt, mich da für einen Augenblick setze oder ich mag gern auch wo sein, wo Wasser ist. Dann kommt es drauf an, ob es ein Wochenende ist, um welche Uhrzeit, dann kann man ja so ein bisschen schauen. Dann weiß man schon, wo die anderen Menschen gern spazieren gehen. Wobei mich das aber auch gar nicht stört. Also ich brauche nicht immer Orte, wo ich das Gefühl habe, ich bin ungestört, damit ich in diese Stille gehen kann. Es kann auch sein, ich sitze mitten im Café und ich mag die Lebendigkeit und du siehst die anderen Menschen, wie sie so miteinander sind und die Freude von manchen Menschen, die vorbeigehen oder so, wie sich Menschen unterhalten und dann sitze ich und dann ist das einfach schön. Also das liegt nicht unbedingt dran, dass es ein bestimmter Platz an einem bestimmten Ort sein muss und dann noch da, wo es irgendwie ruhig oder still ist. Also ich finde, es darf durchaus unterschiedlich sein. Denn es gibt viele Menschen, mir begegnet es oft, dass Menschen, die in sich viel Unruhe tragen, natürlich gerne Orte aufsuchen, wo es dann leise ist, wo es still ist. Leise und still ist für mich nicht das Gleiche, weil leise ist mehr im Außen. Und in mir kann es auch still und friedlich sein, wenn es außenrum turbulent und laut ist. Und schön wird es dann, wenn man den Zugang zu sich so finden kann, dass es unabhängig von den Plätzen ist. Und dann klar, wenn man das Privileg hat, so wie hier, dass man sich lauter schöne Plätze suchen kann, dann sucht man sich natürlich auch die schönen Plätze. Aber es geht genauso gut an Plätzen, die jetzt andere Menschen vielleicht nicht so als Priorität 1 sich wählen würden.
Wenn nun diese Orte, an denen wir zu uns kommen oder bei uns sind, gar nicht unbedingt irgendwo in der Natur liegen müssen, sondern es auch ein Café im Ort sein kann, wie macht Silvia das? Wie sitzt sie da in einem Café? Achtet sie auf besondere Dinge? Hat sie da vielleicht den einen oder anderen Tipp sogar?
Wenn ich da im Café sitze, suche ich mir meistens einen Platz, wo es Sonne hat, wenn es schönes Wetter ist. Und dann kommt es drauf an, wie voll der Ort gerade ist, was gerade so los ist im Ort. Und ich mag es einfach gern da zu sitzen und ich höre Klar, manchmal, wenn jemand direkt neben dir sitzt, dann kriegt man ja die Gesprächsinhalte mit, auch wenn man vielleicht gar nicht lauschen möchte. Aber mehr so auch die Art und Weise, wie Menschen dann miteinander umgehen. Und ich habe das Gefühl, es ist oft so, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Weil viele Menschen hierher kommen in Urlaub und sich's gut gehen lassen. Und dann ist die Voraussetzung ja eh schon ganz gut, dass man entspannen kann. Und dann mag ich es aber auch, den einen oder anderen zu treffen, den man kennt, und man hat ein nettes Gespräch. Oder man sitzt einfach mit sich und fühlt sich aber gar nicht abgetrennt von den anderen Menschen, wenn man ihnen so zuschaut, ihnen zuhört und irgendwie mehr so dazwischen liest, zwischen den Zeilen liest und gar nicht unbedingt auf die Worte oder den Inhalt hört. Und so mag ich die Zeiten ganz gern, wenn es lebendig ist im Ort, je nachdem, ob man da an der Straße sitzt oder ob man sich irgendwas sucht, was ein bisschen ruhiger ist. Dieses immer wieder neuen Menschen begegnen und immer wieder so diese Vielfalt zu sehen, finde ich schön, weil es kommen ganz unterschiedliche Menschen hierher. Man hat immer wieder neue Begegnungen und man sieht immer wieder neue Dinge, das mag ich. Der Blickwinkel ist so ein bisschen offener. Deshalb sitze ich auch nicht immer am gleichen Platz, im gleichen... stimmt gar nicht so. Ich habe immer so einen Platz, an dem ich morgens gerne bin, weil es da morgens noch relativ ruhig ist, wenn es so in den Tag startet. Aber sonst mag ich es ganz gern mal abzuwechseln und sich gar nicht irgendwie so auf irgendwas zu konditionieren.
Abwechslung, ja, davon hatte ich definitiv viel in diesen Tagen in Oberstaufen im Allgäu. An dem Abend dieses Tages habe ich dann meine Lesung, meinen Vortrag gehabt und tatsächlich kam sogar Silvia noch vorbei, nachdem sie ihren Vater zum Geburtstag besucht hatte. Es kam Simon vorbei, Simon Heidrich, der diese Naturerlebnisse anbietet im Wald, und ich habe auch Markus Lausmann, den Ranger, noch getroffen. Alle kamen am Abend zum Vortrag. Wir haben einen wunderbaren Abend dort gehabt mit vielen Gästen. Ich habe auch da nochmal viele interessante Gespräche geführt, auch mit den Verantwortlichen dort von Oberstaufen Tourismus. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, das ist wirklich das, was ich mindestens genauso mitgenommen habe von diesen Tagen im Allgäu. Die Menschen und diesen Austausch mit den Menschen, die Begegnungen und nicht nur diese zweifelsohne grandiose Landschaft, in der ja wirklich auch alles drin ist, alles, was du dir so erwünschst, fast zu romantisch, um wahr zu sein. Diese Bergketten, der Blick aufs Hochalpine, die Hüttenatmosphäre, die Alpen, die Wiesen, auf denen die Kühe mit ihren Glocken grasen, die diesen besonderen Sound dann erzeugen. Die Höfe, die Seen, die Wälder, diese kleinen, niedlichen Orte, all das ist natürlich fantastisch. Aber genauso spannend waren diese Begegnungen. Ich bin dann zurückgereist am nächsten Morgen. Es hatte ordentlich Regen eingesetzt, der in den Tagen darauf auch zu Überschwemmungen geführt hat. Da muss ich sagen, habe ich wirklich Glück gehabt mit dem Wetter, was ich erleben durfte da unten. Ja, saß dann Tag später wieder zu Hause in Hamburg und trage das sehr in meinem Herzen, was ich dort erlebt habe, unten im Allgäu, auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich nicht nur hin und irgendwo pauschal in einem Hotel einchecken, sondern wirklich auch in der Hütte schlafen, in der Hängematte schlafen, wandern, aktiv sein, Menschen treffen, fragen. Ich habe dann auch noch eine Hotelunterkunft gehabt, war auch sehr dankbar dafür, dass es da eine tolle Sauna gab, mehrere Saunen, und ich nochmal so ein bisschen entspannen konnte. Auch das schließe ich nicht kategorisch aus. Im Gegenteil, auch das tut dann ja mal ganz gut. Die Tage im Allgäu waren für mich sehr inspirierend. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge das für euch war, inspirierend. Und wenn ihr weitere Tipps, Links, Infos wollt, dann guckt mal in den Newsletter rein, der jetzt am Sonntag wieder versendet wird, der diesen Podcast begleitet und die Themen immer nochmal weiter dreht. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/freiraus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört zur neuen Folge von Frei Raus und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Thank you.
easy roads, the best is up the hill. I've been coming up empty without a say. I love you more with every passing day. Even when the bad weeks and months hurt like hell.